Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Wer die evangelische Kirche in Deutschland etwas besser verstehen will, kommt meines Erachtens nicht vorbei am neuen Buch von Thomas Martin Schneider. Gerade auch, weil es nicht hochtrabend daherkommt, sondern weil Thomas Martin Schneider im besten lutherschen Sinne dem Volk aufs Maul schaut und zugleich wie der Reformator in die theologische Tiefe geht. Sein Buch hat den Titel »Kirche ohne Mitte«. Perspektiven in Zeiten des Traditionsabbruchs. Das Besondere daran, es ist ein zeitgeschichtliches Buch aus der Feder des Kirchenhistorikers. Denn Thomas Martin Schneider hat in Bochum und Münster evangelische Theologie studiert und lehrt und forscht heute an der Universität Koblenz, vor allem zu zeitgeschichtlichen Themen. Mit ihm versuchen wir die Frage zu klären, warum die evangelische Kirche in den vergangenen Jahrzehnten noch deutlich mehr Mitglieder verloren hat als die römisch-katholische Kirche. Zuletzt gab es erneut, wenn man so sagen darf, ein Rekordjahr, was den Mitgliederschwund betrifft. Die Gründe für diesen Niedergang sind vielfältig und komplex, aber eine Ursache könnte darin bestehen, dass der Kirche die Orientierung abhanden gekommen ist. Dieser These wollen wir nachgehen im Gespräch mit Thomas Martin Schneider. Danke, Herr Schneider, dass Sie die Zeit genommen haben. Guten Morgen, Herr Schneider.
Einen schönen guten Morgen, Herr Mein.
Herr Schneider, dieses Buch, das vor uns liegt, was ist das? Ist das eine Streitschrift?
Das kann man wohl so sagen. Ich bin überzeugter evangelischer Christ, auch gerne in der evangelischen Kirche. Aber natürlich beobachte ich, wie viele andere, den eben schon erwähnten Mitgliederschwund, die Erosion der Volkskirche. Und wir reden in der Öffentlichkeit, auch in der medialen Öffentlichkeit, viel von der Krise der katholischen Kirche und von der Notwendigkeit von Reformen in der katholischen Kirche. Aber da wird oft aus meiner Sicht übersehen, dass die evangelische Kirche in den vergangenen Jahrzehnten deutlich mehr Mitglieder verloren hat, noch als die römisch-katholische Kirche. Und das, obwohl doch in unserer evangelischen Kirche eigentlich alle Reformforderungen, die im Rahmen des synodalen Wegs in der katholischen Kirche so laut werden, bereits erfüllt sind und Gott sei Dank erfüllt sind, möchte ich gerne hinzufügen. Also bei uns gibt es Frauen im Bischofsamt, bei uns werden gleichgeschlechtliche Partnerinnen und Partner getraut. Wir haben demokratische, kollegiale Leitungsstrukturen auf allen Ebenen. Das ist alles in der evangelischen Kirche bereits seit längerem zum Teil Realität. Und dennoch verliert die evangelische Kirche deutlich mehr Mitglieder, zumindest in den letzten Jahrzehnten, als die römisch-katholische Kirche. Das finde ich ein Grund, tiefer nachzudenken, woran das liegen könnte. Offenbar hat die evangelische Kirche ein Problem, ja, ihr Proprium, ihren Kern, ihr Profil, ihr Alleinstellungsmerkmal, ihren Charakter zu vermitteln in die Gesellschaft hinein. Mein Eindruck ist, dass man zwar gutiert, dass die evangelische Kirche das tut, was gesellschaftlich selbstverständlich ist, also dass Frauen gleich behandelt werden, dass gleichgeschlechtliche Menschen gleich behandelt werden und so weiter. Aber dass sich die Menschen fragen, wofür brauche ich da eigentlich noch eine evangelische Kirche? Was ist sozusagen der Mehrwert der evangelischen Kirche?
Was ist denn der Mehrwert?
Ja, da stoßen Sie natürlich gleich schon in den theologischen Kern hinein. Aus meiner Sicht müssen wir evangelischen Christinnen und Christen mehr von Gott reden. Und vielleicht weniger von den Menschen. Wir müssen mehr den Schatz des Evangeliums weitergeben. Das ist natürlich nicht einfach. Wir beobachten ja einen Generationenabbruch. Die Weitergabe des Evangeliums funktioniert nicht mehr. Kinder und Jugendliche werden immer weniger erreicht. Und stattdessen habe ich den Eindruck, versucht man über politische Themen Menschen zu erreichen. Natürlich kann es keine unpolitische Kirche geben, das wäre Unsinn. Aber Kirche muss deutlich machen, dass sie sozusagen auch mehr ist als NGOs oder politische Parteien oder Bewegungen.
Zunächst nochmal zur Klärung. Sie sind Zeithistoriker, das heißt, Sie beschäftigen sich zeitlebens mit der Problematik, dass Sie zu Ihrem Gegenstand nicht die Distanz haben wie jemand, der, sagen wir mal, das Umfeld der Armutsbewegungen im Hochmittelalter erforscht. Und Sie sind da ja auch sehr transparent. Sie schreiben sinngemäß, dass Sie auch falsch liegen können mit Ihrer Einschätzung.
Das ist natürlich ein Grundproblem der Zeitgeschichtsforschung. Und da fließen natürlich immer subjektive Erfahrungen, Bewertungen in die Betrachtung mit ein. Geschichtsschreibung ist nie objektiv, sie ist immer perspektivisch. Das gilt für alle Geschichtsschreibung, aber das Problem verschärft sich deutlich bei der Zeitgeschichte. Es gibt so ein schönes Bonmot, der Zeitzeuge sei der größte Feind des Historikers. Im Falle der Zeitgeschichte ist dann sozusagen der Historiker auch sein eigener Feind gewissermaßen.
Stichwort Subjektivität. Neben den zeitgenössischen Quellen bauen Sie auch Biografisches ein. Erzählen zum Beispiel vom Besuch eines Kirchentages. Das war 1987 in Frankfurt am Main. Sie sind damals Zivildienstleistender oder Ex-Zivi und sind selbst friedensbewegt. Aber damals sind Sie komplett erschüttert von einem Phänomen. Das ist eine Geschichte, die viel über Ihre Kirche erzählt, meine ich. Eine Geschichte, die über Helmut Kohl, dem einstigen Bundeskanzler, endet. Was ist geschehen?
Also generell, ich gehe gerne zu Kirchentagen seit etlichen Jahren. Das sind Feste des Glaubens und sie sind äußerst bunt und vielfältig, so wie die evangelische Kirche ja immer schon pluriform gewesen ist. Das ist Segen und Fluch oft zugleich. Sie spielen an auf diese Abschlusskundgebung, Abschlussgottesdienst im Fußballstadion in Frankfurt. Ja, das war so die Hochphase der Friedensbewegung. Alle hatten dieses lila Tuch. Nein zu den Massenvernichtungswaffen.
Haben Sie das Tuch noch im Schrank?
Ich habe es noch, ja, ich besitze es noch. Als Historiker verwahrt man gern solche Sachen. Und das ganze Stadion war im Grunde in so ein lila Gewand gehüllt, weil alle diese Tücher schwenkten. Dann hat ein Kirchentagssprecher als Ehrengast den damals amtierenden Bundeskanzler Helmut Kohl begrüßt und es gab ein gellendes Pfeifkonzert und Buhrufe und über Minuten lang. Ich muss gestehen, ich war nie ein Freund von Helmut Kohl, habe ihn auch nie gewählt. Mit seinem Pfälzer Dialekt und seiner Vorliebe für Saumagen war das also für Menschen meiner Generation irgendwie nicht die richtige Wahl. Aber ich fand, es gehörte sich einfach nicht, dass ein eingeladener Ehrengast, ein demokratisch gewählter, amtierender Bundeskanzler, ein katholischer Christ, Mitchrist, dass der so ausgebuht und ausgepfiffen worden ist. Und vielleicht mehr noch hat mich gestört, diese selbstgerechte Attitüde, eine anonyme Masse, die sich alle moralisch überlegen fühlte, der Meinung war, wir sind auf der richtigen Seite. Der weitere Verlauf der Geschichte lehrt uns ja, dass das mit Abrüstung und Frieden schaffen ohne Waffen so eine Sache ist. Ja, seit dem Überfall Putins auf die Ukraine denken ja auch in der evangelischen Kirche einige anders darüber. Ich gehöre auch dazu.
Thomas Martin Schneider, Kirchenhistoriker an der Uni Koblenz, über sein neues Buch Kirche ohne Mitte, Fragezeichen. Herr Schneider, darin, in diesem Buch erinnern Sie auch an Ihre Kindheit und Jugend im Ruhrgebiet. Sie sind Jahrgang 1962. Was diese Generation an Veränderungen erlebt hat, von der Schreibmaschine zum Smartphone, von vollen Kirchen zu Massenaustritten, zumindest hierzulande, diese erdrutschartige Erosion der Volkskirche. Was bedeutet das für Sie persönlich, lebensgeschichtlich?
Ja, in der Tat habe ich das in meiner Biografie sehr deutlich und schmerzhaft erlebt. Also, dass der Kontakt, die Verbindung der Gemeinden zu den Jugendlichen, zu den Kindern abnimmt. Das ist natürlich von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, aber darin liegt für mich der Schlüssel zur Lösung des Problems, dass Kirche sich viel stärker, als das bisher in vielen Gemeinden geschieht, um Kindergottesdienste, Kinderbibeltage und eben auch eine Gemeinde- und evangeliumsnahe Jugendarbeit. Das scheint mir zu fehlen, also die Weitergabe des Evangeliums. Im Kirchentagsprogramm heißt es, wir geben der Jugend endlich mehr Raum und Stimme. Darüber bin ich ein bisschen gestolpert, weil Kirchentage sind nach meiner Erfahrung immer eine stark jugendorientierte Veranstaltung gewesen. Aber gibt man der Jugend irgendwie auch Impulse im geistlichen Bereich, also was die religiöse Frage betrifft, woher komme ich, was ist nach dem Tod, was sind die Werte und Normen des Zusammenlebens, was ist der Sinn des Lebens, gibt es Gott? Und darauf hat ja die evangelische Kirche, die reformatorische Theologie viele, viele Antworten und Angebote. Und darüber mit den Jugendlichen und Kindern ins Gespräch zu kommen, theologisieren mit Kindern, theologisieren mit Jugendlichen, das scheint mir eine große Notwendigkeit zu sein, was viel stärker in Angriff genommen werden müsste, als, ich sage jetzt mal so ein Punkt, der mich auch sehr irritiert hat und nicht nur mich sicher. Auf der letzten EKD-Synode in Magdeburg bekam eine Sprecherin von der letzten Generation Gelegenheit, dort ein Statement abzugeben. Und anschließend gab es Standing Ovations für diese Sprecherin der letzten Generation. Also eine Mehrheit, deutliche Mehrheit der Synodalen brachte da Standing Ovations dar. Das finde ich irritierend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mehrheit der 19 Millionen evangelischen Christinnen und Christen das gutiert. Im Gegenteil fürchte ich, dass eine ganze Reihe darüber nachdenken, diese Kirche zu verlassen, weil die letzte Generation eigentlich ja den unter Demokraten selbstverständlichen Konsens aufgibt, dass man politische Ziele erreicht, indem man sich um Mehrheiten in den Parlamenten bemüht. Sie versuchen sozusagen mit Methoden des Rechtsbruchs ihre Sicht der Dinge durchzubringen. Das scheint mir geradezu ein Rückfall hinter die EKD-Denkschrift von 1985 zu sein, die Demokratie-Denkschrift, wo die EKD sich eigentlich eindeutig zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung, zur repräsentativen Demokratie bekannt hat. Ich frage mich, wie das eigentlich kommt, dass man also da frenetisch applaudiert. Ich fürchte, man will sozusagen sich bei einer bestimmten Gruppe von Jugendlichen, die sehr laut sind, die den Ton bestimmen in unseren Medien oft, ja, ein Stück weit anbiedern. Und das halte ich für einen falschen Weg, dass man mit denen diskutiert und spricht. Das ist okay. Und natürlich haben wir ein Klimaproblem und natürlich ist es gut, wenn junge Leute darauf aufmerksam machen. Aber die Antworten, die dort gegeben werden oder die Vorschläge, Stichwort Gesellschaftsrat zum Beispiel, das halte ich für ziemlich wirres Zeug auf gut Deutsch. Und dass die Verantwortlichen in der EKD dem Beifall klatschen, das befremdet mich und ich fürchte, ein Großteil der 19 Millionen evangelischen Kirchenmitglieder ebenso, zumindest wenn man den Umfragen Glauben schenken darf, hat ja die letzte Generation nicht wirklich viele Fans in der Bevölkerung.
Die Verantwortlichen der evangelischen Kirche in Deutschland, EKD, die würden jetzt dagegen reklamieren, ihr politisches Wächteramt, und sie würden argumentieren, alles Private sei auch politisch. Dem dürften dann aber wiederum viele Hörerinnen und Hörer zustimmen. Warum tun sie sich so schwer?
Eine Kirche kann niemals unpolitisch sein. Ja, das ist eine Binsenweisheit. Also wenn ich versuche, mich aus der Politik völlig rauszuhalten, dann unterstütze ich faktisch natürlich die herrschende Meinung, die herrschenden Strukturen gewissermaßen. Also insofern kann eine Kirche nicht unpolitisch sein. Und natürlich erwarte ich auch von der evangelischen Kirche, dass sie sich tatsächlich für Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung engagiert, dass diese Ziele klar benannt werden und verfolgt werden. Aber die Wege dorthin sind doch strittig in einer Demokratie. Dafür muss man Mehrheiten gewinnen und die Dinge sind hochkomplex. Vieles, was ich in kirchlichen Verlautbarungen dazu lese, ist aus meiner Sicht unterkomplex, pauschal. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, das aktuelle Heft von Chrismon, dem evangelischen Magazin, hat den Titel »Schule macht uns krank«. Im Editorial heißt es, es ist das Schulsystem, das krank macht und krank ist, veraltet, selektiv. Ich finde das pauschal, unterkomplex, populistisch, wohlfeil. Und außerdem könnte so ein Thema auch in jedem anderen weltlichen Magazin stehen. Interessanterweise bekam ich jetzt die Tage einen Brief von Brot für die Welt, einen Spendenaufruf. Da steht schon auf dem Kuvert drauf, mein Lieblingsort ist die Schule. Und es ging um Schülerinnen und Schüler aus der Demokratischen Republik Kongo, wo die Verhältnisse in den Schulen mit Sicherheit nicht besser sind als in Deutschland, vermute ich jedenfalls mal. Auf Schule hackt man immer gerne rum, das System ist schuld. Das ist so eine Spreche der 68er, das kommt mir sehr gestrig vor. Ich war gerade Ende März bei der Abiturfeier einer jungen Frau aus Afghanistan. Meine Frau und ich sind mit der Familie eng befreundet. Sie ist 2019 nach Deutschland geflohen mit ihrer Familie. Der Vater ist ermordet worden von Taliban. Und sie ist hier in die 10. Klasse eines Gymnasiums gekommen, konnte kein einziges Wort Deutsch. Und ohne Verzögerung hat sie mit Bravour nach der 13. Klasse ihr Abitur bestanden. Sie ist froh und dankbar und sie war auch gerne bereit, Leistung zu erbringen. Sie hat unendlich viel gelernt und geschuftet. Sie hat sogar ein Zertifikat bekommen für eine der besten Integrationsleistungen. Ich würde mir wünschen, wenn so ein Magazin Chrismon so ein Thema aufgreift, dass es eben nicht so einseitig und so unterkomplex und populistisch daherkommt. Und ich würde mir natürlich auch wünschen, dass so ein Magazin Chrismon stärker in den Blick nimmt die Frage, ja, warum erreichen wir denn als Kirche immer weniger Jugendliche? Ja, also bevor man sozusagen mit dem Finger auf das Schulsystem, das schlimme Schulsystem weist, sollte man doch vielleicht erstmal fragen, was machen wir vielleicht als Kirche falsch, dass wir die Jugendlichen gar nicht mehr erreichen?
Ist die EKD eine Vorfeldorganisation der SPD oder noch mehr der Grünen?
Das wird oft so gesagt. Ich habe selber im Buch geschrieben, in der Weimarer Zeit gab es so den Spruch, die Kirche ist neutral, aber sie wählt deutsch-national. Und ich habe daraus gemacht, für die Kirche gilt heute immer noch das Neutralitätsgebot, aber sie wählt grün-rot. Also da gibt es sicher eine gewisse Schlagseite zu einer politischen Richtung hin. Das ist auch okay. Also ich sag mal, Grüne und Sozialdemokraten sind ja seriöse politische Parteien. Ich würde mir natürlich manchmal wünschen, dass man auch stärker andere politische Richtungen mit ins Boot holt. Wenn es im Kirchentagsprogramm heißt, wir geben der Jugend endlich mehr Raum und Stimme, dann frage ich mich zum Beispiel, die meisten Erstwählerinnen und Erstwähler der letzten Bundestagswahl haben FDP gewählt. Also ob sozusagen auf dem Kirchentag auch den FDP-wählenden Erstwählerinnen und Wählern, ob man das jetzt gut findet oder nicht, sei mal dahingestellt, ob man denen auch entsprechend Raum und Stimme gibt oder eben nur den Leuten von Fridays for Future oder von der letzten Generation. Also in den Zielen Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, da sollte unter den Christinnen und Christen Einmütigkeit bestehen, aber über die Wege, wie man das erreicht, muss man, glaube ich, diskutieren, muss man ringen. Das sind politische Aushandlungsprozesse. Die sind hochkomplex, weil natürlich auch andere Dinge berührt sind. Wir sehen das jetzt bei dem Heizungsgesetz, ja, wo man plötzlich merkt, wir müssen das irgendwie sozial abfedern. Wir können nicht allen Menschen hohe Kosten einfach abverlangen. Es muss abgewogen werden. Und diese Eindimensionalität, das ist ein Problem.
Der Kirchenhistoriker Thomas Martin Schneider im Deutschlandfunk. Im Untertitel Ihres Buches, Herr Schneider, deuten Sie an, dass es Ihnen um Perspektiven in Zeiten des Traditionsabbruchs geht. Einen zentralen Satz in diesem Zusammenhang möchte ich zitieren. Sie haben das auch schon angedeutet. Wir müssen uns trauen, als Kirche wieder mehr von Gott zu reden, auch wenn der Entkirchlichungstrend dadurch nicht aufgehalten werden sollte. Also ein trotziges Dennoch?
In gewisser Weise schon. Also ein Lieblingszitat von Martin Luther ist für mich aus seiner Disputation gegen die scholastische Theologie von 1517. Und da sagt Martin Luther, der Mensch kann von Natur aus nicht wollen, dass Gott Gott ist. Viel lieber wollte er selbst wäre Gott und Gott wäre nicht Gott. Dieser Satz hat aus meiner Sicht an Aktualität überhaupt nichts verloren. Wir versuchen auch als Kirche, so mein Eindruck, immer stärker, ja, die Probleme der Welt selbst in die Hand nehmen zu wollen. Und Gott wird da eigentlich nicht mehr so richtig gebraucht. Oder vielleicht nochmal ein anderes Zitat eines sehr renommierten Berliner Theologen, Wolf Kröttke. Ich schätze ihn sehr. Wenn eine christliche Kirche im erhöhten Ton nur nachspricht, was sich eine kluge Ethik auch selber sagen kann, dann wird sie selbst zum allergrößten Hindernis ihrer Botschaft. Also Kirche muss deutlich machen, was ist ihr unverwechselbarer Markenkern und der liegt aus meiner Sicht eben nicht im Politischen, auch wenn natürlich Kirche niemals unpolitisch sein kann. Im Buch verweise ich auch auf das Beispiel der Sportvereine. Natürlich ist auch Sport immer politisch. Also es ist gar keine Frage, wenn man diese Skandale um FIFA und so weiter sich anschaut, ist hochpolitisch. Aber trotzdem wird niemand einem Sportverein beitreten oder in diesem Sportverein bleiben, weil dieser Sportverein sich politisch engagiert oder aufstellt, sondern man geht in einen Sportverein oder bleibt in einem Sportverein, weil man Interesse an dem Sport hat.
Aber jetzt versuchen Sie doch mal so eine Kernaussage Luthers in der heutigen Zeit zu übersetzen. Versteht ein junger Mensch, wenn Luther von Sünde und Gnade spricht?
Ja, Sünde, das assoziieren wir heute mit falsch parken oder mit dem Stück Sahnetorte, dass man zu viel isst oder der zu weit gegangene Flirt an Karneval. Luther meint mit Sünde eben den Abstand, den Sund zwischen Gott und Mensch, die unüberbrückbare Kluft. Und Luthers Kernthese ist ja, dass sozusagen diese Kluft nicht vom Menschen aus überbrückt wird, sondern von Gott aus. Weil der Mensch nicht Gott werden konnte, obwohl er es immer wieder meint, dass er es könnte, musste Gott Mensch werden. Das feiern wir an Weihnachten. Das ist natürlich eine Herausforderung für den menschlichen Verstand. Ja, das ist natürlich, darauf kann man letztlich nur vertrauen. Vertrauen darauf, dass unser Leben sinnvoll ist. Wenn ich es mal ganz ins Moderne übersetzen würde, ist die Grundkernbotschaft von Martin Luther: Dein Leben ist sinnvoll, obwohl du so lebst, wie du lebst, obwohl du so bist, wie du bist, mit all deinen Fehlern, Ecken und Kanten.
Mit all den Fehlern, Ecken und Kanten. Thomas Martin Schneider war das über sein Buch Kirche ohne Mitte, Perspektiven in Zeiten des Traditionsabbruchs. Es ist erschienen in der Evangelischen Verlagsanstalt Leipzig. 200 Seiten kosten 22 €. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.